Reflektor Spezial. Jan und Kolja im Gespräch über NWA.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist der zweite Teil unserer NWA-Folge über das Album Straight Outta Compton. Ich sitze hier mit
Kolja Podkovic.
Und wir haben schon viel über Straight Outta Compton geredet. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, fangt am besten beim ersten Teil an. Und hier geht es jetzt weiter. Viel Spaß beim Hören. Kommen wir zu die kuriosen Gestalten bei ja. NWA, ja. Beim fünften Track. Parental Discretion is Advised. Das ist ein Track, wo The DOC rappt. Was ist das eigentlich mit diesem Namen, The DOC? Was kannst du mich aufklären, warum der The DOC heißt?
Also ich meine, dass der sich vorher einfach Doc genannt hat und dass diese Abkürzung irgendwie so besser zu NWA gepasst hat oder so. Der war ja auch irgendwie so inoffizielles NWA-Mitglied eigentlich, ne? Also der war ja immer dabei,
überall. Habt ihr auch bei Antilopen so ein inoffizielles Mitglied?
Ja, aber es bleibt inoffiziell. Das kann ich hier an dieser Stelle nicht offiziell machen.
Okay.
Aber es gibt diese Leute, die irgendwie immer dabei sind. Und der rappt auf dem Song natürlich auch. Also da hört man dann auch, der ist ja auch wirklich ein begnadeter Rapper, nicht nur ein Texter. Finde ich auch super, den Typen. Er hat ein etwas trauriges Schicksal leider erlitten, kurze Zeit später schon. Er hat nämlich bei einem Autounfall seinen Kehlkopf so verletzt, dass die Stimme nur noch zu einem heiseren Krächzen wurde. Und er dann wirklich nur noch als Songwriter eigentlich arbeiten konnte. Also er hat sogar dann, ich habe dir das ja auch geschickt, er hat ja versucht mit seiner Stimme ein Album zu machen. Ja,
großartig finde ich das. Ja,
Helter Skelter heißt das. Das musste er dann auch ohne Dre machen, weil Dre gesagt hat, hör mal, also, du kannst gerne für mich Texte schreiben, aber das macht keinen Sinn, dass du rappst. Und er wollte dann nochmal. Ist ein bisschen schwierig anzuhören.
Ist ach, sehr ihr Rapper, ihr seid so spießig. Ja. Das ist ganz toll. Ich pack's in
okay.
die Playlist.
Ja, mach das mal auf jeden Fall. Ich glaube, wäre das nicht passiert, wäre der so ein richtiger Superstar geworden. Mhm. So ein Rap Star, weil der wirklich enorm gut war. Auch da kommt jetzt irgendwie so ein Film über den raus, wo da gibt's so einen Ausschnitt, der kursiert schon im Internet, wo Eminem über ihn spricht und dann so ein Text von ihm so rappt und man so merkt, wie krass der auch Eminem da beeindruckt hat und so. Also krasser Typ, der auf diesem Posse-Track hier irgendwie die erste Strophe hat und so. Alles super, aber hat einen bitteren Beigeschmack, wenn man weiß, er hat immerhin ein Album gemacht, No One Can Do It Better, aber das war's dann auch. Ja. Angeblich soll aber KI, hat er letztens auf Twitter oder so geschrieben. Also er könnte ja was rappen, weil rappen kann er noch und dann wird mit KI seine Stimme reproduziert. Ich würde es mir anhören. Ich finde, es gibt keinen besseren, also es gibt nichts Besseres, was man mit KI machen kann, glaube ich, als ein neues DOC-Album.
Dafür allein hat sich die Entwicklung gelohnt.
Genau. Ja.
Im Part von Dr. Dre heißt es, I don't give a fuck about Radio Play. Haben die sich wirklich nicht um Radio Plays geschert? Ich meine, es gibt ja auch eine jugendfreie Version, wie von vielen Rap-Alben.
Ja.
Wir sprechen ja jetzt hier über die nicht jugendfreie Version. War denen das wirklich egal oder war denen Erfolg wichtig? Du hast ja vorhin schon gesagt, Eazy-E war ein Geschäftsmann.
Ja, voll. Also ich glaube, die du machst auch aus der Not eine Tugend. Ne? So die Radios haben die halt boykottiert. MTV ja, hat ja auch das Straight Outta Compton Video erstmal nicht gespielt und so. Und dann sagst du halt, ich scheiße eh aufs Radio. Die haben es auch ohne das Radio geschafft, viele Platten zu verkaufen.
Wie haben sie es geschafft? Wie kamen die Hörer zu ihnen?
Ich glaube, das FBI hat eine wesentliche Rolle gespielt.
Das war das Ding dann, oder?
Ja, und also de facto Police war schon das Ding, was die, glaube ich, sehr bekannt gemacht hat. Und die Musikpresse war dann 1989 voll. Und die wurden dann schon auch gespielt. Wir kommen ja auch gleich zu dem Song Express Yourself, der so der radiotaugliche Song ist, der, glaube ich, ein bisschen besser lief. Aber das ist dann so Mund-zu-Mund-Propaganda und jeder wird das auf dem Schirm gehabt haben. Ich glaube, die hätten nichts dagegen gehabt, im Radio zu laufen. Aber den Trick kenne ich auch von der Antilopen-Gang. Einfach dann so tun, als würde man eh drauf scheißen, wenn es nicht klappt.
verstehe. Ja, bevor wir zu Express Yourself kommen, erstmal noch das sechste Stück auf dem Album. 8-Ball heißt das. In Klammern Remix. Was hat das eigentlich auf sich mit diesem Remix? Das ist ja bei ein paar Stücken,
genau,
dass gesagt wird, Remix.
Genau, ich habe es ja eben schon gesagt, dass der 8-Ball, der war ja auf der ersten Single schon eine B-Seite und auf dem Album hier sind ja mindestens drei, ich glaube es sind drei Remixes. Dope Man, 8-Ball und noch dieser komische Comptons in the House Song. Das zeigt auch nochmal den Charakter des Albums, ne? Weil ich glaube, das Album ist ein Meilenstein, aber es ist eigentlich kein Meisterwerk. Also das ist ein Genre-Klassiker, aber gerade wenn man beachtet, dass die einfach drei Songs, die schon veröffentlicht waren, nochmal geremixed drauf getan haben und die Remixes sind nicht so anders als die Originalversion, die sind so ein bisschen aufpoliert.
Das ist ja auch so verkaufstechnisch, damit die Leute denken, sie kriegen was Neues, ja, und nicht nochmal das Alte aufgetischt.
Irgendwie oder? So, und das hat sowas Compilation-artiges, du hast ja eben auch gesagt, da sind auch Füller-Songs drauf. Es gab ja auch, wenn man so will, war ja das erste NWA-Album ja auch dieses NWA and the Posse-Album, was glaube ich 1987 erschien, was ohne Zustimmung der Band einfach vom Label auch so kompiliert wurde, wo auch so diese Single-Songs, diese ganzen Lieder, die hier als Remix drauf sind, waren alle auf diesem NWA and the Posse-Album drauf. Das ist nicht unbedingt von vorne bis hinten kohärent. Deswegen bevorzuge ich auch Album Nummer 2, Efil Fort Zagin, weil das ist wie aus einem Guss produziert und da findest du keine Remixes und nichts. Das ist einfach rein musikalisch, finde ich noch spannender. Mhm. Und das hier, wenn, also.
Aber jetzt, Entschuldigung, ja. Aber jetzt so als Einblick in die Zeit und wie Gangster Rap geboren wurde, finde ich es natürlich total spannend, so historisch, so, dass es eben nicht aus einem Guss ist.
Ja. Auch im Übrigen ganz viele Solo-Songs zum Beispiel. 8-Ball ist jetzt wieder ein Eazy-E-Song, ne? Die sind ja auch gar nicht auf allen Songs drauf.
Er rappt da, rapping, holding my dick, boy, I don't quit.
Ich freue mich auf diesen Jan Müller-Song.
Ist das aber diese Zeilen, ist das Freestyle oder warum ist das so willenlos?
Was meinst du mit willenlos?
Willenlos, ja, das klingt irgendwie. Mit gutem Willen würde ich mal sagen, das erinnert so ein bisschen an so einen ferkligen AC/DC Bon Scott-Text, aber.
Ich muss erst mal sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich endlich in meinem Leben an den Punkt angekommen bin, in dem ich dem Bassisten von Tokotronic jetzt Eazy-E-Texte gegenüber rechtfertige. Warum sagt er das? Ich meine, er hat es ja gar nicht selbst geschrieben. Natürlich ist es kein Freestyle, der konnte gar nicht Freestyle. Das hat ja Ice Cube geschrieben. Ich glaube aber, dass Ice Cube ganz genau wusste, ob er für sich oder für Eazy-E schreibt. Mhm. Und dann hat er dem das vielleicht untergejubelt oder fand das irgendwie passend.
Vielleicht auch witzig sogar?
Mit Sicherheit. Ich glaube, damals hat schon das Wort dick einzubauen gereicht, um witzig zu sein wahrscheinlich. Und das war so eine Grenzüberschreitung. Und Eazy-E, muss man aber auch sagen, der hat jetzt nicht unbedingt den Ruf, der beste Rapper zu sein. Wobei ich eigentlich den schon ganz guten Rapper finde.
Ich finde den auch toll, weil die Stimme toll ist.
Genau, die Stimme macht das so. Aber der ist jetzt so, also Dr. Dre, der eigentlich auch kein Rapper war, sondern halt DJ und Produzent, dem aber Texte geschrieben wurden, Dr. Dre rappt schon besser als Eazy-E. Aber Eazy-E hat die geile Stimme, einen geilen Charakter. Also die ganze Attitude, also das stimmt ganz viel so, aber immer schwingt da auch so eine leichte Unbeholfenheit mit, ne? Also auch einfach in den Formulierungen und so sagt er manchmal so Sachen, das hat sowas leicht Uncooles oder irgendwie Seltsames. Du nennst es jetzt, wie hast du gesagt, willenlos.
Willenlos, ja.
Sagt man das so?
Das ist ein wissenschaftlicher Begriff jetzt, ne? Für diese Art von Text.
Ja, okay, alles klar. Und irgendwie ist das vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass er das dann einfach so gesagt hat. Diesen Bon Scott, ich kenne mich mit Bon Scott nicht so gut aus mit seinen ferkeligen Texten.
Kannst du hier bald bei Reflektor lernen?
Ja, auf jeden Fall.
Ich werde mit Tees über AC/DC sprechen in einer zukünftigen Folge und dann hörst du dir die mal an und dann weißt du Bescheid.
Ja. Solange es auch um Excel geht, höre ich mir das an.
Verspreche ich dir.
8-Ball übrigens ein Bier. Und also so, das haben die immer getrunken. So ein Starkbier.
Starkbier?
Also, mit so mehr, also nicht nur 5%.
Ja, 8 so. Oder 9. Ja, so Faxe. So, das amerikanische Faxe.
Irgendwie so, ich kenne mich damit nicht so genau aus, aber es ist auf jeden Fall, da haben die immer diese Flaschen so auch represented.
Kriegt man das hier? Es gibt ja so amerikanische Supermärkte.
Möglich. Ich glaube, es heißt in echt Old English 800 oder so.
Ich mache mich mal auf die Suche.
Mach mal.
Ich muss eh einen amerikanischen Supermarkt, weil ich nämlich auch unbedingt Moxie probieren will. Das Nationalgetränk von Maine, das ist die Alternative zu Coca-Cola. Egal, das führt zu weit. Ja. Wir sind bei 8-Ball und ich meine da Beastie Boys Samples gehört zu haben. Oder haben NWA das gleiche gesampelt, was die Beastie Boys gesampelt haben?
Ich kann es jetzt nicht sagen, aber es kann auf jeden Fall sein. Die haben auch Rap-Platten gesampelt. Und es gibt ja auch irgendwo sogar, wird bei irgendeinem Song in so einer Ice Cube-Strophe werden auch Beastie Boys, werden die eindeutig gesampelt. So. Aber ich glaube, das meinst du jetzt nicht. Möglich ist das. Mhm. Aber das müsstest du selbst nochmal recherchieren. Ich weiß leider auch nicht alles.
Ich dachte. Nach 8-Ball kommt Something Like That. Kolja, was sagst du zu diesem Track?
Ja, also du fragst so, als wüsstest du, das ist für mich, glaub, vielleicht ist der schlechteste Track des Albums.
Also, nee, ich frage das wirklich deshalb, weil mir ist dazu einfach nicht so viel eingefallen.
Ja, das ist...
um ehrlich zu sein.
Es gibt zwei Songs auf dem Album, Something Like That und der andere heißt Compton's in the House. Da rappen MC Ren und Dr. Dre zusammen und die rappen dann auch teilweise so unisono irgendwie. Und ich weiß nicht, was das sollte. Ich glaube, das waren dann so Experimente. Nee, also irgendwie bleibt nichts hängen. So. Das ist auch, wenn ich mir das Album so durchhöre, so die ersten drei Songs, diese Klassiker-Songs, die kann ich mitrappen. Und so ein Something Like That höre ich fast, als hätte ich ihn noch nie gehört, weil ich das immer schon immer eigentlich geskippt habe. So, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie nix. Also wenn dir dazu nichts einfällt, scheint es ja eh nicht zu sehen.
Wir sind uns einig, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das ganz anders seht,
ja,
schreibt uns das in die Kommentare, wo
auf
immer
jeden
ihr möchtet.
Fall.
Ja.
Fände ich gut. Hier übrigens, siebter Track war es, glaube ich, ne? Und
ja.
Dr. Dre hört man jetzt erst überhaupt zum zweiten Mal rappen. Also der hat später ja auch ein bisschen mehr gerappt, aber auf dem Album taucht er nur gelegentlich mal auf. Abgesehen von dem Song, der jetzt kommt, natürlich.
Über den sprechen wir gleich. Eine Frage vorweg. Wie haben die denn dann das eigentlich live performt? Mit Turntables?
Genau. Ja, voll.
So war das damals üblich, einfach.
Absolut. Dazu hatten die dann ja immer auch noch irgendwie so Tänzerinnen und so Sachen irgendwie, ne? Und die Turntables waren auch auf so einem riesigen Podest irgendwie. Muteten so ein bisschen, auch so ein bisschen unbeholfen teilweise an, wenn man die Live-Shows anguckt. Aber ich glaube, das ist nur aus heutiger Sicht so. Ich glaube, damals war das unfassbar cool und professionell so. Mhm. Und aber ja, also Dre und Yella sind schon die DJs gewesen.
Genau, jetzt kommt der achte Track, der Hit Express Yourself.
Genau, der erste Dr. Dre Solo-Track ever, glaube ich.
Text von Ice Cube.
Na klar.
Das finde ich irgendwie auch ganz faszinierend, weil eigentlich geht es doch bei euch Rappern immer um Authentizität. Mhm. Jemand erzählt von sich und dass das dann so ist, dass jemand anderes Texte einem anderen Crewmitglied so auf den Leib schneidet, ja eigentlich so. Das ist ja total artifiziell, oder? Gab es das bei anderen Rappern auch oder ist das so eine NWA-Spezialität?
Also ich glaube schon, dass die das nochmal auf ein neues Level gehievt haben. Heutzutage ist das ja recht gängig so. Also diese Authentizitätsfrage ist natürlich auch so, zum Beispiel... Also bei diesem Song Boys in the Hood, was wir eben hatten, ne, der jetzt nicht auf dem Album ist, aber wo Eazy-E das erste Mal gerappt hat, den
der,
hat jetzt...
Der könnte auf dem Album sein.
Könnte er, ne? Das wäre auch eigentlich gut gewesen, aber der war dann auf dem Eazy-E-Album immerhin. Mhm. Ja, aber was ich sagen wollte, den hat Ice Cube geschrieben, aber der Text passt viel mehr zu Eazy-E, weil Ice Cube, ich meine, der hat sogar studiert ein Jahr lang, ne? Und der war ja, der hat so die Sachen beschrieben, die er vielleicht mitbekommen hat in seinem Umfeld oder so, aber der war ja kein Gangster. Eazy-E war Gangster und Dealer. Und wenn Ice Cube den Text schreibt und Eazy-E den rappt und es besser zu Eazy-Es Leben passt, ist das dann nicht vielleicht sogar authentischer, als wenn Ice Cube es selbst rappen würde? Keine Ahnung. Ich finde es egal, ob es authentisch ist, aber wenn man schon so argumentieren will, ne? Zumal die dann alle zusammen an einem Ort sind und so. Also das ist ja, die kennen sich, sind Freunde. Ich finde es eigentlich ganz, ganz nett.
Ja, ich find's auch toll, aber ich wäre nie, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte als Background-Information, wenn ich den da rappen höre, ich hätte das niemals geglaubt, dass es nicht von ihm selber ist. Weil das hätte ich immer vorausgesetzt, dass wenn jemand in der Ich-Form so von sich prahlt, dass,
ja, das stimmt.
So, dass er sich das selbst ausgedacht hat.
Aber bei Dr. Dre ja bis heute, ich meine, der hat Solo-Alben gemacht und so, der hat, glaube ich, noch nie eine Zeile geschrieben. Sein großer Hit Still D.I.E. Ist von Jay-Z geschrieben. So. Also der hat sich dann auch immer so die besten Leute gesucht. Und D.O.C. im Übrigen auch bis heute schreibt er immer noch Sachen auf für ihn. Ne? So. Ja, also die haben da, glaube ich, das wirklich so gesehen. Wir gucken einfach, dass wir das bestmögliche Ergebnis erzielen. Jeder bringt ein, was er kann. Und wenn Cube und Ren und D.O.C. am besten schreiben können, dann machen die das. Eazy hat eine coole Stimme. Eazy war dann auch einfach der Star und war irgendwie so eine geile Figur. Das hat einfach funktioniert und so. Dann wird ihm das bestimmt auch Spaß gemacht haben. Und so hat dann jeder was dazu getan. Und am Ende war es einfach ein geiler Song.
Und Express Yourself ist schon auch ein geiler Song heute noch, oder?
Ja, der ist halt so, mir war der ehrlich gesagt immer ein bisschen zu positiv. Das ist ja das Besondere an dem Song. Das ist ja das positivste NWA-Lied, was man wahrscheinlich sich vorstellen kann. Und das war dann halt irgendwie die, also der Versuch, wie ich eben schon gesagt habe, vielleicht doch was fürs Radio zu machen. Ne? Also, weil
allein der Titel lässt das ja vermuten. Ne?
Ja, in dem Song wird auch nicht geflucht. Das ist wirklich bemerkenswert. Die erste Amtshandlung, als wir hier beschlossen haben, wir machen eine NWA-Folge, von mir die erste Amtshandlung war ja, dass ich dir so einen Link geschickt habe, wo jemand nur die Flüche dieses Albums aneinander geschnitten hat. So jeden einzelnen Fluch. Und das ist einfach so ein fünfminütiges Ding. Ich glaube, von dem Song dürfte original kein einziges Element in diesem Zusammenschnitt gewesen sein.
Aber Haichi Bumbaichi ist es auch nicht. Also, some suckers just tickle me pink to my stomachs, cause they don't flow like this one. Also, das ist doch schon...
Das ist vergleichsweise harmlos.
Ja,
ne?
Das stimmt. Und
was aber eigentlich das Lustigste an dem Song ist, das ist, der hat ja so eine Anti-Drogen-Message. Und Dre sagt da ja, I don't smoke weed or says, cause it's known to give a brother brain damage. Und diese Zeile ist ihm später noch ziemlich um die Ohren geflogen und da wird er sich auch für geschämt haben, weil das erste Soloalbum von Dr. Dre, was nur 3 Jahre später erschienen ist, das hieß The Chronic. Chronic ist Marihuana. Da rappt er auf jedem Song nur noch, dass er kifft und er hat ein großes Kiffer-Image sich aufgebaut und hat 3 Jahre vorher noch gegen Kiffen gerappt.
Vielleicht kifft er heimlich nicht.
Das könnte sein, das ist nämlich die Frage. Eazy-E und Dre hatten dann ja später auch Beef und haben Diss-Tracks gemacht und da hat natürlich Eazy-E das gesampelt, wie er das sagt und hat ihm gesagt, hier, Junge, ey, du, was erzählst du hier? Mal abgesehen natürlich von den Outfits von World Class Wrecking Crew, die flogen Dre auch um die Ohren. So, da war Eazy-E sich nicht zu schade, in der entsprechenden Platte einfach das komplette Backcover, nur so ein altes Foto von Dre drauf zu
drucken. Das finde ich ja total süß, dass die sich so geärgert haben.
Ja, die haben sich geärgert. Das Absurdeste war aber, dadurch, dass Dre halt noch bei Eazy-E eigentlich unter Vertrag stand, hat Eazy-E halt die ganze Zeit an diesen Platten mitverdient, auf den Dr. Dre ihn gedisst hat. So, also völlig absurd. Aber dieser Song war dann einfach eine Fundgrube, so, weil Dr. Dre erzählte halt einfach, dass man clean bleiben soll, klaren Kopf bewahren soll und so. Und das ist aber eh so ein Ding gewesen, auch vor NWA bei World Class Wrecking Crew und auch Ice Cube bei seiner Vorläufer-Crew CIA, die haben alle eher so gegen Ganggewalt gerappt und gegen Drogen und so. Dass das jetzt noch innerhalb von NWA auch nochmal passiert, ist insofern kurios, als NWA ja eigentlich die Entscheidung war, wir sind jetzt nicht mehr dagegen, sondern wir gehen jetzt voll auf die Gangsterschiene. So.
Es gibt ja auch noch das Stück Dope Man, da kommen wir auch nochmal kurz zu diesem Thema.
Ja.
Das war die dritte Single, Express Yourself. Wissen wir eigentlich, hat das denn kommerziell dann funktioniert?
Aber Moment mal, das mit den Singles, das sind auch so Falschinfos von Wikipedia. Ja. Das ist irgendwie alles...
Nee, Wikipedia benutze ich nicht.
Ja, oder nicht nur, also das steht überall. Ich habe das auch versucht rauszufinden, weil es wird auch immer gesagt, Straight Outta Compton war die erste Single. Stimmt auch nicht.
Mhm.
In Wirklichkeit müsste Gangster die erste Single gewesen sein vor dem Album und vor dem Eazy-E-Album. Und das verwechseln die Leute immer mit dem Release von dem Straight Outta Compton-Album, meiner Meinung nach. Und Straight Outta Compton war nie eine Single, sondern das war die B-Seite von Express Yourself. Und das war die zweite Single. So war es, glaube ich.
Ich bin froh, dass ich dich hier bei mir habe.
Ja, da möge mich aber auch Falk Schacht, der einzige Mensch, der das vielleicht noch besser jetzt an dieser Stelle wissen könnte, der mir einfällt, der möge mich nochmal berichtigen. Aber das irgendwie ist das komisch. Du kannst es nicht richtig nachvollziehen, was wann erschienen ist.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Reflektor, von den besten Rap- und Hip-Hop-Experten beraten. War es ein Single-Erfolg?
Ja, ich weiß jetzt nicht die Chart-Platzierung, aber ich glaube schon, dass der schon am meisten gespielt wurde. So. Aber ich weiß, das müsste man nochmal rausfinden. Ich glaube, NWA waren jetzt nicht so eine Single-Band. Ich glaube, die hatten jetzt nicht so richtige Top-10-Hits oder sowas. So. Aber das Album war auf jeden Fall relativ schnell Gold zum Beispiel.
Der nächste Track, Compton's in the House. Wieder ein Stück, was mit Remix gekennzeichnet ist.
Ja, wieder so ein schlechter Track.
Nee, sehe ich ganz anders. Ach, find ich voll gut.
Endlich. Mal ein bisschen Kontroverse.
Nur Rap und Drumcomputer. Ist doch erstmal geil. Da ist kein anderes Instrument. Performt von MC Ren und Dr. Dre. Ich finde, die klingen wahnsinnig jung bei diesem Track und irgendwie auch so gut gelaunt. Also ich glaube, du magst keine gut gelaunte Musik. Ich schön.
Ja, das
schon.
Stimmt.
The motherfucking record is so motherfucking whack. The motherfucking Cracker Jack needs to step the fuck back. Ich meine, das sind doch auch gute Zeilen.
Ja, natürlich. Da hast du recht. Ich finde den auch besser als diesen Something Like That. Ja, aber irgendwie, ich glaube, ich mag das nicht, wenn die Songs wenn die dann keinen richtigen Refrain haben und immer dieses Abwechseln, das ist, manchmal habe ich mit meiner Band auch die Idee, komm, wir wechseln uns so ab und die Lieder werden eigentlich immer scheiße. Das ist irgendwie, jeder soll einfach seine eigene Strophe haben. Das ist meine Meinung. Ja.
So sollte Rap formatiert sein.
Ja, zumindest ist es meistens die bessere Entscheidung. Ich habe deswegen auch nicht so viel zu dem Lied zu sagen, außer ich kann mit einer Kuriosität zumindest dienen, weil du hast schon gesagt, das ist auch ein Remix, aber die Originalversion von diesem Song war exklusiv auf der Kassette der Eazy-E Single Easy Does It. Also schon alleine, dass die Single auf Kassette erschienen ist, ist ja super, also gerade damals in den 80ern halt so.
Aber in den USA spielten Tapes auch immer eine wichtigere Rolle als in Europa.
Ja, und dann war aber nur auf der Kassette von dieser Single Easy Does It dieser Song, also auf der Platte ist ja nicht, fanden die dann aber offenbar so gut, dass sie ihn hier nochmal als Remix draufgehauen haben. Ich bin froh, dass dir der gefällt und ich freue mich, wenn dann Leute den Drumcomputer auch unter deine Zitate legen, aber
hör mal auf, die Leute zu ermuntern. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Okay. Ich hab eine Armada von Anwältinnen, die das ganz lasch verfolgen.
Also, ganz lasch.
Track 10 gefällt mir nicht.
Ja, ich kann mir denken, warum.
I Ain't the One. Du sprachst ja schon über den Sexismus von Ice Cube und das hier sind 3793 Zeichen übler Sexismus.
Ja.
Ja. Aber es sind schöne Samples drin, diese Bläser. Das habe ich mal nachgeguckt. Der Track The Message Inspiration von The Brass Construction aus Brooklyn. Sehr schön. Aber die Message von diesem Song gefällt mir nicht.
Ja, aber du hast recht, der Beat ist super. Man kann auch einfach nur über den Beat reden. Nee, ich meine, du hast natürlich recht, man kann das auch nicht rechtfertigen. Ich glaube, wenn man ein Fan von NWA ist und von diesem Album, was bei mir der Fall ist, dann muss man irgendwie es schaffen, also wenn man eine kritische Sicht auf solche Texte hat, muss man das irgendwie schaffen, darüber wegzuhören oder das auszublenden. Und wenn mir jetzt jemand sagt, er kann das nicht nachvollziehen und ich bin ein Arschloch, dann fallen mir auch nicht so gute Argumente dagegen ein. Ne? Ich finde das auch unsympathisch. Das ist auch bei Ice Cube, der hat da auch so ein Ding am Laufen. Das ist irgendwie... Es gab vorher auf diesem NWA and the Posse Album, gab es auch so einen Song, A Bitch is a Bitch, also auch so ein Ice Cube Solo-Song, so mega frauenfeindlich, unangenehm einfach.
Das ist wirklich im Kern frauenfeindlich.
Ja, ja, absolut.
Das ist, weil es gibt, ich finde, der Begriff des Sexismus ist noch weiter und auf Äußerlichkeiten reduzieren, aber das ist wirklich zutiefst frauenfeindlich.
Ja, ja.
Ich möchte das auch gar nicht jetzt hier reproduzieren.
Aber es ist so. Und er hat in dem NWA, das ist den Leuten ja auch damals schon aufgefallen, auch wenn man, glaube ich, damals noch leichter mit sowas davongekommen ist, als es heute der Fall wäre, möglicherweise.
Glücklicherweise.
Ja, aber damals haben die schon so gesagt, diese blöde Standardantwort, ne? Wir reden ja gar nicht von Frauen, wir reden ja nur von Bitches. Du musst ja keine Bitch sein. Das war ja immer so dieses Pseudo-Argument, was er aber selbst hier ad absurdum führt, weil er rappt in diesem Song die Zeile, you know, I spell girl with a B. Sprich, alle Frauen sind Bitches. So, ne? Ja,
lass uns dieses Lied...
Es ist unangenehm. Also Ice Cube, ich habe das eben ja schon mal gesagt, so, dass ich eine Faszination für ihn habe und er hat dieses Charisma und so und das ist ja auch überhaupt kein Widerspruch, dass der ein ganz unangenehmer Typ ist, durchtränkt von unangenehmen Ideologien und so. Er ist irgendwie gleich, er war ja auch so der Belesene der Crew und so. Die haben den ja dann später auch immer gehänselt, als mit dem hatten sie dann ja auch Beef, weil der so mit dem Bus zur Schule gefahren ist. Also der hat so, es wird auch in diesem Film gezeigt.
Stimmt.
Und zwar, der ist nicht einfach nur mit dem Bus zur Schule gefahren, sondern das war irgendwie so ein Programm, so ein integratives Schulprogramm. Der kommt ja als einziger nicht aus Compton, sondern aus South Central LA und sollte dann so in so ein besseres Viertel zur Schule wurden die immer gefahren, so richtig langen Schulweg. Also dieser Typ, der so aus den okaysten Verhältnissen, glaube ich, kam, hat auf jeden Fall die unangenehmsten Texte, wobei er sich jetzt auch nicht so viel nimmt mit manchen Zeilen von Eazy-E und so. Aber ich finde, bei Eazy-E könnte man sich so ein Augenzwinkern manchmal einbilden. Das sehe ich bei Ice Cube überhaupt nicht. Das ist, wie du sagtest, das ist sehr ernst irgendwie alles so. Ne? Ich weiß nicht, ob das Augenzwinkern das besser machen würde, aber die Vortragsweise verändert sich, wenn man so denkt, okay, es ist ein Witz, es ist ein schlechter Witz, aber soll wohl ein Witz sein. Bei Ice Cube, das ist kein Witz, das ist wirklich eine echte Message.
Das ist das, was ich meine mit im Kern.
Ja.
Frauenfeindlich, das wirkt irgendwie... Ja, naja, es ist, wie es ist. Es ist Shit
es ist
für
shit.
Mich, ja. Aber gibt es ein Instrumental? Gibt es eigentlich von diesen ganzen Liedern Instrumentals?
Ja, teilweise auf jeden Fall. Ob von allen, das weiß ich nicht. Aber
okay, das ist für mich wäre das eher ein gutes Instrumental dann.
Ja.
Track 11.
Ja.
Da sprachen wir eben schon kurz an. Wieder ein Stück, was mit Remix gezeichnet ist. Dope Man, performt von Ice Cube und Eazy-E, geschrieben von Ice Cube. Ist das jetzt so die NWA-Version von Waiting for the Man oder was ist das?
Von Velvet Underground.
Ja.
Ich finde das einen guten Vergleich eigentlich, weil, also ist was dran, ne? So dieses, also in diesem Velvet Underground Song beschreibt er so, dass er so, er wartet eigentlich auf den Dope Man, ne? Und, und ich weiß auch nicht, es ist ja, man könnte es auch als, ähnlich wie Express Yourself, auch als Anti-Drogen-Song interpretieren, ne?
Also, es ist vielleicht ein Anti-Crack-Song so, weil es gab ja auch, glaube ich, da so diese Crack-
Genau.
Problematik.
Was das heißt ja, if you smoke, can you stupid motherfucker, sagt er sogar.
Und im Outro ist ja Crazy D, über den musst du mir auch gleich noch was erzählen.
Ja,
und der
gut.
sagt dann, yo, Mr. Dope Man, you think you're slick. You sold crack to my sister and now she's sick. But if she happens to die because of your drug, I'm putting in your culo 38 Slug. Ja, das ist schon gegen Dealer, gegen Track-Dealer.
Ja, das ist eigentlich eine spannende Ambivalenz, finde ich, weil ich
glaube, Drogenlieder sind ja immer ambivalent.
Ja.
Ich packe hier in mein Lieblingsdrogenlied in die Reflektor-Playlist ein House-Track, ein Electro-Clash-Track, La La Land von Green Velvet.
Ich muss mir das noch merken, das macht man so. Wenn einem Song in den Sinn kommt, dann sagt man einfach, ich packe das in die Playlist.
Kannst du ja jederzeit
könnte ich das
machen.
Auch?
Ja, natürlich. Ja,
und wer packt das dann? Machst du das dann?
Ich mach das,
Hörst du dann so die Folge durch? Ach, da, da könnte ich also jetzt einfach...
Ich glaube, bei der Folge machst du das einfach mal, weil du dich ja viel besser auskennst mit dem ganzen Kram.
Ja, bis jetzt hast ja nur du so an zwei, drei Stellen das mal gesagt. So, da, oder kommen da jetzt auch alle in der WS?
Nee, jetzt kommen auch diese Lieder rein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, über die wir reden, die sind auch alle in unserer begleitenden Playlist.
Okay. Ja, aber diese Ambivalenz, ne? Weil ich glaube, dieses, ja, die sagen irgendwie, es ist bescheuert, irgendwie Crack zu rauchen, aber sagen das irgendwie dann auch so, oder er, Ice Cube, sagt das irgendwie auch so aus der Sicht eines Dealers, don't get high off your own supply, also du musst halt, um gut dealen zu können, darfst du nicht selbst high sein, deswegen bist du dumm, wenn du high bist, also er, das ist, glaube ich, die Begründung. Andererseits kommt dann eben Crazy D am Ende und zeigt ja auch so diese Schattenseiten von dieser Sucht auf, und dann ist ja das besonders absurde, was irgendwie fast ironisch ist, Eazy-E kommt dann ja rein am Ende, was auch so oft ist bei diesen Songs, die sind ja auch immer so lang, die Songs hat Ice Cube irgendwie so drei Strophen, dann kommt am Ende als vierte Strophe auch noch bei Eazy-E. Heutzutage hat ein Rap-Song, wenn man Glück hat, zwei Strophen. Aber dann kommt Eazy-E am Ende und der rappt dann ja aus der Sicht des Dope-Mans und damit rappt er ja wirklich, wenn man so will, authentisch von sich selbst. Er war ja wirklich der Dope-Man.
Wer hat ihm das geschrieben?
Und, Ice Cube.
Ah, ja, ja.
Aber Eazy-E spricht dann aus der Sicht dieses Arschlochs, was auch in diesem Song die ganze Zeit als Arschloch beschrieben wird, aber er sagt auf einmal, er ist doch cool. Weißt du, ich weiß nicht so genau, wo der Song hin will, aber irgendwie ist es gut. Und Crazy D, wolltest du wissen, ne?
Ja, Crazy D, weil, auf jeden Fall.
Also das Geile an Crazy D ist, also ich habe jetzt dieses NWA and the Posse Album eben auch schon genannt, diese Compilation, und die ist eigentlich in erster Linie bekannt für dieses Cover. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber da sind halt nicht nur NWA, sondern auch noch so 15 weitere Typen. Nur Typen, so 20.
Ist ja so üblich bei euch.
Ja, genau. Und man weiß gar nicht so richtig, wer die alle sind. So Teil, manche von denen sagen ja, die waren damals auch Teil von NWA, da ist aber auch so DOC oder so bei. Und es gab mal in irgendeinem Musikmagazin echt so eine Serie, wer sind die Typen auf diesem Cover und was machen die heute? Und deshalb weiß ich auch, dass Crazy D ist dieser Latino, den man relativ gut vorne sieht. Und keine Ahnung, der selbst sagt in Interviews, er wäre Gründungsmitglied von NWA gewesen. Er hätte auch Texte geschrieben für Eazy-E auf dem Eazy Does It Album. Aber er hätte niemals irgendwelche Credits oder Tantiemen bekommen. Da ist er nicht der Einzige, der es sagt. Das sagt Arabian Prince. Sogar Ice Cube ist wegen Streit um solche Sachen ausgestiegen. Das mag stimmen. Und was auch für Crazy D spricht, dass da irgendwas stimmen könnte, bei dem Lied Panic Zone, dieser komischen Elektro-Debüt-Single, da hat er tatsächlich Text-Credits, obwohl er als NWA-Mitglied auch nicht aufgeführt ist. Also, keine Ahnung, auf diesem Album ist er bei zwei Songs, in so komischen Skits spricht er irgendwas, also er rappt auch nicht. Ich glaube, da reden auch so dann Dre oder so Leute nicht so gerne drüber, was mit diesen, da sind, glaube ich, viele Leute so auf dem Abstellgleis gelandet.
Aber es ist ja so bei Independent-Labels, man muss es ja leider sagen, auch wirklich üblich, dass das mit Abrechnung und Entlohnung nicht so genau genommen wird. Ich meine, man blicke mal auf SST Records oder so, was da Leute nicht an Geld bekommen haben. Oder hier in frühe Rockorama. Egal. Führt auch zu weit. Gut, so viel zu Crazy D.
Ja.
Wir kommen zu Track 12. Quiet on the Set. Mich macht das übrigens fertig mit diesem Sa. Aber das ist wohl... Ist wohl auch so bei euch.
Ja, das ist coole Schreibweise.
Ja.
Findest du nicht cool?
Nee.
Okay, schade.
Bitte immer an die Rechtschreibung halten.
Ja. Wobei, das haben ja tatsächlich Slate erfunden, ne?
Ja, nervt mich auch bei Slate.
Come on everybody, das ist eigentlich gar nicht so ein Rap-Ding.
Ja.
Ich find's gut.
Noch ein, ja. Noch ein MC Ren-Solo-Track, ne?
Ja. Allerdings kommt der nicht an If It Ain't Rough ran, meiner Meinung nach.
Nein, finde ich auch. Ich finde wirklich das Album ebbt so aus. Ist schon interessant für so einen für so einen Meilenstein, dass der eigentlich zum Schluss abnippelt. So,
ja, das ist so. Deswegen, die ersten drei Songs sind der Grund, weshalb das ein Meilenstein ist. Und das ist irgendwie, bei dem Song Quiet on the Set wird es auch irgendwie so redundant, finde ich. Der Beat, der Rap, man hat das alles irgendwie schon mal gehört auf der Platte, nur besser eigentlich. So, dass
was ganz witzig ist, da ist ein Sample drin, und zwar, da ist ein Sample von NWA aus Straight Outta Compton drin. Also das zeigt doch schon.
Das ist auch geil. Ja, irgendwo, die erwähnen teilweise auch auf dem Album dann einen anderen Song vom Album, aber erst kommt der Song, wo die den Song erwähnen, weißt du, also das ist eigentlich auch falsch rum platziert, ist mir auch nochmal aufgefallen. Ja, gut. Ich meine, Quiet on the Set ist der vorletzte Song, da würde mich deine Meinung zu meiner These interessieren, dass der vorletzte Track auf Alben nie gut ist. Oft sogar der schlechteste.
Ohne sie jetzt geprüft zu haben, sage ich, die These ist ganz gewiss richtig.
Ja?
Ja.
Fällt dir da vielleicht sogar ein Lied deiner Band ein oder so? Weil mir fallen Lieder meiner Band ein. Und es ist
nenn mal zwei, drei.
Ich glaube, Lob der Lüge war, glaube ich, der vorletzte, oder? Ich glaube, das ist eine gute Position, um ein Lied, was eher so mittelmäßig ist, nochmal so zu verstecken. Weil wenn du musst es eher ans Ende machen, weil am Anfang sollen die Stärksten kommen. Mhm. Aber wenn du es als letztes Lied machen würdest, das letzte Lied hat ja immer so eine Gewichtung, weißt du? Da ist es dann nochmal ein besonderes Lied. So das vorletzte Lied, da ist man schon so ein bisschen ausgestiegen.
Ich liebe solche Thesen. Mein Freund Matthias Exler von der Band Union Youth, der hat mal gesagt, der fünfte Track ist immer gut.
Ja.
Was wäre denn das hier? Das können wir gleich mal hier überprüfen. Hier stimmt es nicht. Okay, die außerdem, Ausnahme, die Regel bestätigt.
Ich würde auch sagen, und das stimmt hier definitiv, die ersten, man tut in der Regel die geilsten drei Lieder an Anfang. So, das muss schon sehr starke dramaturgische Gründe haben, was vielleicht eher deiner Band ähnlich sähe, dass man irgendwie so nicht denkt oder so. Mhm. Aber so im Grunde würde ich sagen, die zwei, drei Songs, die absoluten Knaller sind, so, die will man will, wenn die Leute das Album hören, dass die erst das hören.
Also,
ganz oft hast du auch die drei Single-Auskopplungen sind einfach die ersten drei Songs des Albums.
Also, NWA haben auf jeden Fall so gearbeitet.
Ja.
Ich glaube, wir arbeiten tatsächlich nicht immer so.
Mhm. Wir diesmal auch nicht. Manchmal musst du ganz bewusst vielleicht sogar den schwächeren Song vor den stärkeren Song tun, wenn man so das so bewerten will, weil die Erzählung besser ist oder so, ne? Das kann schon sein, so. Aber fällt mir schwer.
So, letztes Stück.
Uiuiui. Ui, ui.
13. Stück. 13 ist eine Unglückszahl. Something to Dance To. Wieder so eine doofe Schreibweise mit den Zweien.
Och Mann, ey. Das hat auch Prince hat sowas gemacht.
Ja.
Übrigens, Arabian Prince ist ja auch eine...
Künstler, den ich jetzt nicht so...
Ach so. Aber Arabian Prince, von dem dieser Song ist, hat sich angelehnt an Prince mit seinem Namen, würde ich mal behaupten.
Wahrscheinlich. Nein, nichts gegen Prince, natürlich nicht. Ich steiger mich hier rein, nur um...
Du bist immer so, willst immer so diplomatisch sein. Ich finde, du müsstest mehr ranten.
Ja, okay. Prince
aber
Frank
nicht gegen
Zappa.
Prince.
Ja, gut.
Frank Zappa ist okay. Das ist mir zu lustig.
Also, das ist ein reichlich bizarrer Abschlusstrack, oder?
Ja, es gibt sogar...
Apropos Prince.
Ja?
Bei dem Track performt Prince, aber Arabian Prince.
Ja, und... Der Track ist so komisch, dass zwischenzeitlich der auch nicht mitgepresst wurde.
Ist das Verarschung? Ist das Eurodance? Was ist das?
Nein, das ist im Grunde ein Zugeständnis an diesen typischen LA-Elektro-Sound, den ich ja eben beschrieben habe, der eigentlich angesagt war. Aus der damaligen Sicht war das, glaube ich, das Ding, wo die gedacht haben, das könnte der Hit sein. Man versteht das heute nicht mehr, aber das ist der einzige Song, wo Arabian Prince noch eine Rolle spielt. Und danach haben die halt gesagt, nee, wir machen jetzt unseren Reality-Rap. Und da hat er halt keinen Platz mehr für sich gefunden. Und so ein Ding wäre vielleicht eher im Radio gelaufen, zumindest in L.A. irgendwie. Also da, ich verstehe das Lied auch nicht.
Nee, ich verstehe, was du sagst. Das habe ich... Das war einfach nicht noch nicht so, wie du auch sagst, nicht so aus einem Guss. Das war noch ein Ding in progress.
Ja,
so.
Ja.
Und trotzdem waren vorne diese drei wahnsinnigen Tracks drauf, die man denken, das ist so krass definiert, aber es war gar nicht so krass definiert.
War es nicht. Ja. Das ist das beste Beispiel. Also der wurde wirklich eine Zeit lang auf Pressungen von dem Album weggelassen. So. Mhm. Die Band hat den auch gehasst. Also ich habe da das auch nochmal gegoogelt und Ice Cube, wörtliches Zitat, I hated it. Also die fanden das auch alle scheiße. Also das hat keiner, glaube ich, so richtig verstanden. Und ja, Arabian Prince ist aber, und das kann ihm niemand mehr nehmen, er ist auf diesem Cover drauf. Ne? Also wenn man sich fragt, hey, wieso ist da einer mehr auf diesem Cover? Das ist der, der diesen Song hier dann verbrochen hat am Ende der Platte.
Allein dafür lohnt es sich, dass wir uns nochmal so mit diesem Album auseinandergesetzt haben, weil man wirklich... Es kostet schon ein bisschen Gehirnschmalz, das alles zu entschlüsseln und zu verstehen. Und was würdest du jetzt so als Conclusio sagen? Ist das, gut, für dich ist das Album wahrscheinlich eh viel präsenter als für mich, aber lohnt es sich im Jahr 2024 noch das zu hören? Vielleicht auch als junge Hörerinnen oder Hörer, die jetzt, was weiß ich, eher Trap hören oder so. Ist das ein essentielles Rap-Album für alle, die sich irgendwie mit Rap beschäftigen?
Ich würde sagen, ja. Weil das alles verändert hat und bis heute Rap, aber auch generell Popkultur einfach geprägt hat. Ich glaube, dass das so von seiner Bedeutung eigentlich kaum, also es ist sehr bedeutsam.
Es kann nicht überschätzt werden.
Rap hat sich dadurch verändert und es gibt bis heute Gangster-Rap in verschiedensten Spielarten und am Ende ist das immer der Ursprung. Aber auch Filme zum Beispiel, ne? Du hast eben diesen Film Boys in the Hood angesprochen, wo ja auch Ice Cube mitspielt. Dieses ganze Genre dieser Ghetto-Filme aus den USA, Menace to Society oder so, wie gesprochen wird im Fernsehen, in Serien, in Filmen, wie die Popkultur sich verändert, Comedies, Stand-up-Comedy. Ich glaube, alles wurde beeinflusst, glaube ich, von dem, was NWA da losgetreten haben. Und wenn man sich dafür interessiert, wie sowas entsteht und wo die Ursprünge sind, dann kommt man an der Platte nicht vorbei, meiner Meinung nach.
Ich finde auch. Also ich habe daraus auch gelernt, dieser Gangster-Rap ist nicht so böse, wie vielleicht mein Vorurteil war. Es hat viel Humor. Es gibt ein paar Parts, wie jetzt die Frauenfeindlichkeit, über die wir sprachen, die teilweise da ist, die mir schlechte Laune macht, aber unterm Strich ist es doch wirklich ein tolles Album, vor allen Dingen der Anfang und musikalisch hat das eine unfassbare Energie, finde ich, unfassbar und ich finde das ja immer toll, so die Anfänge eines Produzenten zu sehen von Dr. Dre dann, das ist schon... ist schon irre, was der da wahrscheinlich in kurzer Zeit zusammengeschraubt hat, auf eine ganz tolle Art erschaffen hat und das, ja, und eben auch die einzelnen Rapper und diese verschiedenen Schattierungen, das ist schon was in dieser Musik toll ist und was ich so ein bisschen jetzt im Jahr 2024 auch vermisse, dass es so wenig Rap-Crews nur noch gibt. Ihr seid ja eine noch mit den Antilopen.
Eine der letzten.
Aber dass das meistens Einzelkünstler sind und dass es so egozentriert ist und diese Dynamiken, die dazwischen diesen Protagonisten entstehen, die sind doch wirklich sehr interessant, finde ich.
Ich finde das auch. Ich will eine Sache noch nachtragen, weil das jetzt gar nicht erwähnt wurde. Also während Ice Cube textlich sehr unangenehm auffällt mit diesen frauenfeindlichen Sachen, sollte man vielleicht darauf hinweisen, weil das hat mich auch in diesem Film bei Straight Outta Compton sehr gestört, dass das einfach da keine Rolle spielt, logischerweise, weil die da mit an dem Film mitgewirkt haben. Dr. Dre ist mehrfach verurteilter Frauenschläger. So, der hat seine schwangere Freundin auch geschlagen und so. Also das zieht sich durch seine Karriere, zumindest durch die ersten Jahre, dass immer wieder Frauen diese Anklagen erhoben haben. Also ja, ganz unangenehmer Typ, aber leider auch ein musikalisches Genie irgendwie.
Das lassen wir mal so stehen.
Ja.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gebt uns gerne Feedback, wie ihr es fandet, wenn Reflektor hier gemeinsam mit Kolja so tief in den Rap abtaucht. Wir werden uns aber nicht jetzt, Kolja und ich, in den zukünftigen Folgen, wir werden uns nicht immer über Rap unterhalten, aber bestimmt mal wieder,
genau,
oder?
Keine Sorge. Falls es irgendwelche Rap-Hörer gibt unter den Reflektor-Enthusiasten, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann tut's mir leid.
Nächste Woche wird es hier erstmal ein neues Format geben, am nächsten Freitag. Es ist ja so, ich experimentiere gerne mit Formaten rum bei Reflektor. Ich, so wie Rolf Kauker, wo es auch nicht nur Fix und Foxy, sondern Fix und Foxy Super Tiptop, Primo, Fix und Foxy Jahrbuch und so weiter gegeben hat. Gibt es hier ab Freitag ein Reflektor-Magazin. Das kommt immer einmal im Monat. Ich werde da einen Ausschnitt aus der aktuellen Clubfolge euch vorstellen. Ich gebe euch Musiktipps. Und ich habe einen Gast. In diesem Fall, wer könnte das Bessere sein, wenn man ein Magazin macht, als ein Magazinmacher? Und zwar wird mich Stefan Rehm vom Musikexpress besuchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Euer
Kolja Podkowik
und euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängen, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen, und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.